Was genau werfen Sie der Bundesregierung jetzt aktuell vor? Warum hält die deutsche Umwelthilfe das geplante Klimaschutzprogramm für nicht ausreichend?
Also das Klimaschutzprogramm bis zum Jahr 2030 ist mittlerweile auch nach Auffassung des höchsten deutschen Verwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, nicht geeignet, die Klimaziele zu erreichen. Wir haben Ende Januar ein Urteil im Senat erwirkt und sind nun ausgestattet mit einem Titel gegen die Bundesregierung, ungefähr 200 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich an Einsparungen zu erzwingen. Das heißt, schon mal bis zum Jahr 2030 müssen wir gar nicht mehr streiten. Wir müssen da eigentlich nur noch in die Vollstreckung gehen und werden wahrscheinlich das auch müssen, weil die Bundesregierung bis jetzt nicht zu erkennen gibt, mit welchen Maßnahmen diese eine Lücke geschlossen werden soll.
Können wir das mal ganz kurz, können wir das mal ein bisschen plastisch machen, wenn die Klimaziele verfehlt werden? Was bedeutet denn das konkret für Natur und Ökosysteme?
Das heißt einfach, dass es wärmer wird. Also wir sprechen sicherlich auch hier von Zehntel und Hundertstel Grad Celsius, weil es wird ja immer wieder gesagt, Deutschland alleine könnte das Klima nicht retten. Das stimmt. Aber jeder Einzelbeitrag führt natürlich zu einer Erhöhung Temperaturen. Und bei uns in Europa ist sowieso schon die Temperaturerhöhung doppelt so hoch wie eben in anderen Gebieten, also vor allen Dingen über Wasser, haben wir eine recht niedrige Erhöhung. Das heißt, wir haben schon jetzt weit über 2 Grad, die uns in Deutschland Vegetation verändert, die in den Städten zu immer mehr Hitzetoten auch führt, die in der Landwirtschaft zu Dürren oder eben zu Starkregenereignissen führt. Also das sind die ganz konkreten Folgen. Und aus diesem Grund müssen eben die Staaten der Welt, die sich eben im Pariser Klimaabkommen 2015 verpflichtet haben, deutlich unter 2 Grad, idealerweise die durchschnittliche Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, die müssen mit Maßnahmen kommen. Und Deutschland macht es halt einfach nicht. Das haben wir jetzt eben festgehalten. Ich will aber noch ein bisschen verkomplizieren. Wir haben jetzt einen Titel für die Einsparungsmaßnahmen bis zum Jahr 2030. Richtig problematisch wird es aber für die Periode 2031 bis 2040, denn da steht die Bundesregierung ganz besonders blank da.
Da haben Sie gesagt, da gibt es doch eine Rechtsverordnung, die auch fehlt. Und warum ist diese Verordnung so wichtig?
Wir haben hier jetzt für diesen Zeitraum 31 bis 40 muss ein neues Klimaschutzprogramm vorgelegt werden. Und das, was wir eben, das, was Sie in der Anmoderation erwähnt haben, das, was wir bis jetzt gesehen haben an Entwürfen, reicht bei weitem nicht. Deswegen haben wir rechtzeitig vor dem Stichtag 25. März einen Antrag gestellt an die Bundesregierung, eben entsprechend nachzubessern. Wir haben der Bundesregierung dafür einen Monat Zeit eingeräumt und sollte, und davon gehen wir leider im Moment aus, sollte die Bundesregierung nicht jetzt dieses Programm grundsätzlich umschreiben, werden wir eine neue Klage einreichen, nämlich dann bezogen auf das neue Klimaschutzprogramm und hier dann praktisch unseren Titel ergänzen für diesen nochmaligen erweiterten Zeitraum. Denn die Maßnahmen, die dann von 2031 bis 2040 ergriffen werden müssen oder die Einsparungen, die in dem Zeitraum erfolgen müssen, die müssen jetzt begonnen werden. Da müssen wir jetzt die Weichen stellen. Und ich will es mal ganz konkret machen. Das heißt im Verkehr weg von der Individualmobilität. Wir müssen sehr viel stärker die kollektiven Verkehre ausbauen.
Umweltpolitik ist ja mehr als CO2-Reduktion. Es geht ja auch um Biodiversität, Wasser, Luftqualität. Kommen zumindest diese Umwelt- und Naturschutzaspekte im aktuellen Klimaschutzprogramm aus Ihrer Sicht ausreichend vor? Oder gibt es auch da noch Nachbesserungsbedarf?
Ganz gewaltig Nachbesserungsbedarf. Und es gibt ja nicht nur das Klimaschutzgesetz, gegen das wir im Übrigen auch Verfassungsbeschwerde eingelegt haben, weil es ja durch die letzte Regierung abgeschwächt, also entkernt wurde. Wir haben gerade im Bereich Biodiversität im Moment unglaubliche Probleme. Was viele gar nicht glauben wollen, ist, dass wir bei der Biomasse zum Beispiel, bezogen auf alle Wirbel, alle Landwirbeltiere. Wir nehmen aber den Wirbeltieren die Fische raus. Wenn wir alle Landwirbeltiere, Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien weltweit zusammenzählen und auf die eine Seite stellen, auf der anderen Seite die Menschen und unsere Nutztiere hinstellen, dann liegen wir beim Verhältnis 97% der Biomasse, runtergerechnet auf Kohlenstoff, ist Mensch und Nutztiere, und ganze 3% ist die restliche tierische Natur als Wirbeltiere. Das heißt, wir haben im Moment schon ein dramatisches Artensterben und wir sehen gerade, dass die neuen Pestizide noch besser wirken als früher. Das heißt, bei gleicher Pestizidmenge, eigentlich sollte die halbiert werden, sterben uns im Moment Großinsekten aus und sehr viele insektenfressende Säugetiere oder vor allen Dingen Vögel verschwinden mit einer dramatischen Geschwindigkeit. Es ist gar nicht so sehr das Artensterben, was man häufig im Auge hat, sondern wir haben hier ein Problem, dass die Individuendichten zurückgehen. Und das betrifft uns auch bei anderen Parametern. Die Belastung des Wassers ist ja auch eine Frage, was machen wir mit vergiftetem Wasser? Ich rede jetzt nicht einfach nur von Pestiziden oder Nitrat im Wasser. Wir haben ein zunehmendes Problem mit sogenannten Ewigkeitschemikalien wie TFA, Trifluoressigsäure oder andere PFAS, die jetzt schon, was die amtlichen Erhebungen angeht, an über 23.000 Orten in Deutschland erhebliche Bodenbelastungen verursachen. Im Rheintal gibt es Stellen, in denen jetzt Gartenbau nicht mehr zulässig ist auf diesen Böden. Das sind alles Chemikalien, die wir nicht mehr rauskriegen, die quasi in der Ewigkeit verbleiben, die nicht mehr abgebaut werden. Auch übrigens viele Rückstände von Pestiziden, die zu Ewigkeitschemikalien, zu TFA und so weiter zerfallen. Und deswegen würde ich sehr dafür werben, dass wir ein bisschen breiter als nur das Thema Klimagase uns die ganzen Belastungen betrachten, die wir der Biosphäre im Moment zumuten. Und wir müssen an die rangehen. Wir müssen auch die Luftbelastung drastisch reduzieren, denn wir 60.000 Menschen haben, die jedes Jahr in Deutschland an Feinstaub und 23.000 Menschen haben, die jedes Jahr an Stickoxiden, an Stickstoffdioxid sterben. Das sind ganz unmittelbare Folgen für gerade diejenigen, die Atemwegserkrankungen haben, Asthmatiker oder sonstige Herz-Kreislauf-Vorerkrankte Menschen, die ganz schwer damit umgehen können, wenn die Luft eben belastet ist.
Und wenn wir jetzt, weil Sie ja schon die Ewigkeitschemikalien angesprochen haben, etwas weiter hinausschauen als die nächsten 10, 15 Jahre. Das Bundesverfassungsgericht hat ja entschieden, dass Freiheitslasten im Bereich des Umweltschutzes nicht in die Zukunft geschoben werden dürfen. Wie sehen Sie aus Ihrer Sicht die Situation der Freiheitsrechte der jüngeren Generationen, was den Klimaschutz bezogen auf die Zukunft angeht?
Ja, genauso wie wir es in unserer Klage formuliert hatten. Die Verfassungsbeschwerde ist ja von uns seinerzeit initiiert worden und wir haben diese jungen Kläger unterstützt und wir haben eben argumentiert mit Artikel 20a des Grundgesetzes, dass letztendlich aufgewertet wurde durch diesen historischen Beschluss aus dem April 2021 zu einem grundgesetzlichen Recht auf Zukunft. Wir sehen natürlich diese Zukunftsrechte nicht nur abstrakt, sondern ich sehe das bei meinen 14-jährigen Zwillingen ganz konkret. Wenn die in die Zukunft schauen, ja, was für Freiheiten haben die denn noch? Wir haben ja jetzt schon die Diskussion, wenn junge Umweltschützer dann doch mal sagen, ich möchte mal eine Fernreise machen. Und dann eine Diskussion eintritt, dürfen die demonstrieren und dann trotzdem im Urlaub verreisen? Das sind diese Freiheitsrechte, die zunehmend einfach dann in Frage gestellt werden, weil in dem Maße, in dem wir jetzt übersteuern müssen oder wir müssen jetzt umso stärker CO2 reduzieren, schränkt es natürlich junge Menschen ein in Dingen, die vielleicht Ältere wie selbstverständlich sich einfach erlaubt haben. Und das ist unfair. Und deswegen finde ich auch diesen Ansatz des Bundesverfassungsgerichtes sehr klug, dass man das auch über Freiheit begründen kann und sagen kann, Wir können jetzt nicht den nachfolgenden Generationen dann eine Vollbremsung zumuten. Auch die müssen noch die Möglichkeit haben, die Kurve zu kriegen, würde ich mal sagen, und doch ein bisschen normal leben können.
Sie haben ja die Klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht und vor dem Bundesverfassungsgericht angesprochen. Die Deutsche Umwelthilfe setzt stark auf juristische Mittel, um Druck aufzubauen. Wird so nicht vieles verlagert? Ist es nicht eine problematische Verschiebung demokratischer Verantwortung von den Gerichten, anstatt dass das in Parlamenten geregelt wird?
Naja, die Parlamente haben es geregelt. Wir klären vor Gericht nur, ob Gesetze auch für den Staat und für große Konzerne gültig sind. Und ich finde die Diskussion schon ein bisschen schräg, dass wenn wir darauf drängen und dringen, dass gesetzliche Entscheidungen vom Staat beachtet werden, dass wir damit eben Verlagerungen aus dem Parlament herausmachen. Was soll denn eine Naturschutz- oder eine Umweltregelung bringen, wenn wir von vornherein wissen, sie wird nicht eingehalten? Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit dem Baubürgermeister und grünen Umweltbürgermeister der Stadt Stuttgart und habe ihn daran erinnert, dass ja die Stadt Stuttgart sich sogar vorgenommen hat, im Jahr 2035 klimaneutral sein zu wollen und wie das einhergehen kann mit einem kleineren Bahnhof. Und da wurde mir einfach ganz klar gesagt, ja, wir haben das zwar beschlossen, aber wir meinen das nicht ernst. Also ich kann das, glaube ich, dem Finanzamt nicht sagen, dass ich nach reiflicher Überlegung mich entschieden habe, der Einkommensteuer nicht beizutreten. Da hätten die wenig Spaß damit. Aber wie kann es sein, dass wir im Klimaschutz oder in anderen Regelungen vom Staat erleben, wie er einfach sagt, ja, wir haben das zwar in Paris zugesagt und wir haben auch ein Klimaschutzgesetz gemacht und da stehen auch Maßnahmen drin, aber wir machen sie halt einfach nicht. Also dann kann man uns den Parlamentarismus auch schenken. Also ich bin ein glühender Demokrat und ich halte auch eine lebendige und starke Zivilgesellschaft für sehr, sehr wichtig. Aber wir brauchen ein Fundament, auf dem wir Stockwerke bauen. Und schon fürs Erdgeschoss brauche ich ein starkes Fundament und das heißt Einhaltung von Recht und Gesetz.
Abschließend gefragt, Klimaschutzmaßnahmen betreffen ja ganz konkret den Alltag, Heizkosten, Mobilität, Energiepreise. Wie stellen Sie von der Deutschen Umwelthilfe sicher, dass Ihre Forderungen nicht vor allem Menschen mit geringem Einkommen zusätzlich belasten? Das heißt, gehört nicht auch soziale Ausgleichspolitik zwingend zu einem wirksamen Klimaschutzprogramm?
Wir haben uns mit anderen Umweltverbänden massiv dafür eingesetzt, dass das zugesagte Klimageld als Ausgleich gerade für die ärmeren Teile der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Das hätte auch sehr stark mit dazu beigetragen, dass Klimaschutzmaßnahmen dann akzeptiert werden. Leider hat man in der letzten Bundesregierung Zugeständnisse an die Reichen gemacht, an die Hälfte der Bürger, die sich eben vielleicht einen Batteriespeicher sowieso hätten leisten können. Da gab es dann sogar noch Geld von der FDP. Hat mich sehr gewundert. Man hat auch im Bereich der Autoförderung sehr, sehr viel gemacht, macht das ja im Moment auch, dass man eben für den Neuwagenkauf, ob mit oder ohne Verbrenner, viele tausend Euro ausgibt. Aber derjenige, der sich gar nicht erst ein Auto kaufen kann, der erlebt Preissteigerungen beim Deutschlandticket. Wenn ich so eine falsche Politik betreibe, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn ich da dann entsprechend Kritik bekomme. Ich glaube, es wäre tatsächlich möglich, hier die ursprünglich ja auch angedachten Konzepte umzusetzen und eben diese Erhöhungen in den Energiepreisen, die wir unabhängig von den tagesaktuellen Entwicklungen als Klimaschutzfolgen haben, durch entsprechende Ausgleichszahlungen sozial so gestalten, dass sie auf eine hohe Akzeptanz stoßen.